Sie waren in Diyarbakır. Was waren Ihre Eindrücke?
Wir haben eine Delegationsreise dorthin gemacht und zwar von europäischen Anwältinnen und Anwältinnen und haben ja erschreckende Beobachtungen machen müssen. Wir haben uns mit verschiedenen Menschenrechtsorganisationen, der Anwaltskammer und der Ärztekammer, einer Frauenorganisation, getroffen und der Co-Bürgermeisterin von Diyarbakir und haben Opfern, also Familien der Getöteten dort, wo die Ausgangssperre verhängt ist, und haben folgende Wahrnehmung gemacht. In verschiedenen Regionen, Städten oder Dörfern oder Distrikten, also in Diyarbakir betrifft es ein Stadtviertel.
Das Zentrale da in der Stadtmauer.
Genau, das ist in der Innenstadt, also in einem alten Diyarbakir. Und dort ist ein ganzes Stadtviertel abgeriegelt. Über 120.000 Menschen sind davon betroffen. Und die Ausgangssperre ist eine 24-Stunden-Ausgangssperre und bedeutet seit über 50 Tagen, also ich glaube, heute ist der 55. Tag ungefähr, dieser Ausgangssperre, dass die Leute, die dort sind, also keine Versorgung haben, nur ganz limitierten Zugang zu Elektrizität haben, keine Nahrung haben, keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung haben. Wir haben mit Ärzten und Ärztinnen gesprochen und Pflegepersonal, die jeden Tag dort hingehen an den Barrikaden mit ihrer ganzen Ausrüstung hingehen und Zugang bitten und zurückgewiesen werden. Es gibt inzwischen beim Europäischen Gerichtshof mehrere Verfahren, die anhängig sind, und inzwischen auch einige, die positiv entschieden sind, also wo der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Türkei anweist, alle Maßnahmen zu unternehmen, dass Menschen Zugang zu medizinischer Versorgung haben und auch zu anderen Schutzmaßnahmen haben.
Aber wie Sie beobachtet haben, hat das ja anscheinend nicht die Wirkung, dass das überall geschieht.
Nein, und wir haben auch gefragt, die erste positive Entscheidung kam am 19. Januar. Und wir haben auch gefragt, ob sich seitdem etwas, also wir waren ja kurz danach da, und jetzt, also gibt es in der Zwischenzeit einige Entscheidungen, und ob sich irgendetwas geändert hätte, also ob jetzt zum Beispiel medizinisches Personal Zugang hat. Also in diesem Altstadtviertel gibt es praktisch keine ärztliche Versorgung oder kein Krankenhaus oder irgendetwas. Und da natürlich die Lebensbedingungen katastrophal sind, also kein Zugang zu sauberem Wasser, zu Trinkwasser, keine Nahrungsmittelversorgung, die gewährleistet ist, und natürlich ja die Leute auch davon zusätzlich noch krank werden, und das Ganze natürlich im Winter dort. Also als wir jetzt gerade da waren, hat es zwar nicht mehr geschneit, aber es war auch so etwa um die 0 Grad. Also das heißt, es erschwert natürlich nochmal die Bedingungen und verschlechtert natürlich auch erheblich den Gesundheitszustand der dort lebenden Menschen. Und wir haben bisher nicht, also zumindest was wir in Erfahrung bringen konnten, irgendeine Änderung wahrgenommen, die dort stattfindet, nachdem der Europäische Gerichtshof Eilentscheidungen getroffen hatte.
Nun begründet ja die türkische Regierung diese Maßnahmen mit dem angeblich notwendigen Kampf gegen Terroristen, mit Barrikaden, die errichtet wurden, mit Gräben, die auf den Straßen gezogen wurden. Haben Sie davon etwas mitbekommen?
Also was wir mitbekommen haben, wir kommen nicht rein in dieses Viertel, das ist komplett abgeriegelt, also da kommt niemand von außen rein, jetzt wie wir als Delegation oder sonst irgendwer, also es ist wirklich komplett abgeriegelt. Also was wir gehört haben, war Tag und Nacht Gewehrfeuer oder ansonsten also offensichtlich Kämpfe, die stattgefunden haben oder so, und das konnte man wahrnehmen, also von außen, aber dieser Einwand der Türkei oder die angebliche, warum diese Maßnahme gerechtfertigt sein soll, das ist natürlich rechtlich gesehen oder überhaupt ausgeschlossen. Selbst wenn dort Kämpfer sein sollten in diesem Stadtviertel, dann rechtfertigt das nicht als Kollektivbestrafung, ein ganzes Stadtviertel abzuriegeln, komplett von der Außenwelt und Leute ihrer fundamentalen Rechte zu berauben. Und wie gesagt, es geht auch hier um das Recht auf Leben als allererstes und natürlich viele andere Rechte, die hier verletzt werden. Also es ist eine Kollektivbestrafung, die nicht zulässig ist und durch nichts gerechtfertigt ist. Rein prozessual ist es auch gar nicht möglich, eine Ausgangssperre dieser Art zu verhängen, da dazu ein Ausnahmezustand vorher ausgerufen werden müsste von
der ist nicht Regierung. Ausgerufen.
Den gibt es nicht. Und dann wäre unter bestimmten Umständen Einschränkungen, aber kürzerer Art, also wir da reden wir nicht über 50 Tage jetzt hier wie in dem Stadtviertel Essur in Diyarbakir, kürzere Maßnahmen und natürlich auch keine, die 24 Stunden rund um die Uhr andauern, wären dann solche Ausgangssperren durchaus möglich. Aber wie gesagt, es gibt keinen Ausnahmezustand, der verhängt worden ist und damit hängt das auf rechtlicher Basis auch völlig in der Luft. Also es gibt auch da keine rechtliche Grundlage für so eine alte Ausgangssperre. Und das findet jetzt nicht nur in Diyarbakir in dem Stadtviertel statt, sondern noch in anderen Städten auch, aber in unterschiedlichen Varianten. Also dort ist es nicht überall 24 Stunden und es gibt dann auch manchmal für ein paar Stunden eine kurze Aufhebung oder auch manchmal für ein paar Tage oder so, was aber auch dazu führt, dass die Leute noch nicht mal darüber richtig informiert werden oder jedenfalls nicht für alle das zugänglich ist, sodass wir dann von Situationen, also Berichte erhielten, wo ein Mädchen sein Zeugnis abholen wollte und zu der Schule gehen wollte und nicht wusste, dass das die Ausgangssperre, die kurz unterbrochen war, schon wieder in Kraft gesetzt war und wurde erschossen. Ja, das sind die Alltagssituationen da.
Wissen Sie, wo das passiert ist?
Das war in Diyarbakir. Mhm. Also das ist eine Mutter, die uns das erzählt hat. Wir hatten uns ja auch mit Familien getroffen, deren Angehörige oder ja Kinder dort umgebracht worden sind. Und dann kommt dazu, dass die Familien keinen Zugang haben, um die Toten, die dort auf der Straße herumliegen, überhaupt angemessen herauszuholen und zu begraben. Also das schwankt zwischen, als wir jetzt da waren, 5 und 28 Tagen, dass die Familien keinen Zugang haben und hatten ihre Familienangehörigen in Würde zu begraben wenigstens. Und es gab einen Versuch und eine Genehmigung für eine Abordnung, die Leichen abzuholen. Allerdings wurde dann die Bedingung gesetzt, dass diese Abordnung von Angehörigen die Waffen, die dort lagen, in die Hand nehmen sollten. Das haben die natürlich verweigert und verrichteter Dinge wieder gehen. So, also die Lage ist insgesamt wirklich so besorgniserregend und schockierend, also von allem, was wir gehört haben. Und es gibt natürlich auch keinen Zugang von unabhängigen Beobachtern und Beobachterinnen gibt. Gibt es natürlich auch keinerlei, ich sag mal, verlässliche Zahlen oder Daten oder so und was dort eigentlich passiert ist. Autopsien sind nicht möglich. Das heißt, was dort passiert, erfährt man praktisch nicht. Es gibt manchmal Pressemeldungen und Menschen, die von innen Presse informieren und die Angehörigen, mit denen wir gesprochen haben, haben ihre Informationen auch, dass ihre Kinder getötet worden sind, auch aus der Presse erhalten. Das muss man sich mal vorstellen. Und das heißt, es gibt überhaupt keine unabhängige Bewertung und Zahlen, verlässliche, die man erlangen könnte, weil einfach jeglicher Zugang da durch die türkische Regierung verweigert wird. Was ganz besonders besorgniserregend ist, ist nicht nur, das ist natürlich auch das, was dort gerade stattfindet, aber dass es keinerlei Aufmerksamkeit von Europa erlangt. Das heißt, Herr Davutoğlu war ja am Freitag hier unter Frau Merkel Gespräche geführt und es bleibt dabei, dass die Türkei, weil Europa sie braucht, in keiner Weise überhaupt nur darauf angesprochen wird oder kritisiert wird und es also ein Schweigen herrscht und man mit einem solchen Staat Verträge macht und dort Geld hinschickt, nur um die Situation der Flüchtlinge für Europa angenehmer oder zu erleichtern oder anders zu gestalten. Das ist einfach skandalös, dass Europa schweigt. Das war unsere Schlussfolgerung und natürlich auch der Aufruf derjenigen, mit denen wir gesprochen haben, die es nicht fassen können, dass das alles in diesem Staat passiert und Europa ja Verträge macht und Absprachen trifft und keinerlei, noch nicht einmal in diplomatischer Art und Weise Worte dazu an die türkische Regierung richtet. Also das ist, und zwar also weder Deutschland noch irgendein anderes EU-Land oder die EU als solche. Und das ist das, was uns sehr schockiert hat, natürlich. Und das ist auch der Aufruf, also den wir natürlich erheben, dass Europa da nicht zusehen kann, also man kann sagen, betroffen insgesamt von der Ausgangssperre sind jetzt, also nicht nur in Diyarbakir, sondern auch in den anderen Städten, etwa 1,3 Millionen Leute. Ja, das muss man sich mal vorstellen, die mehr oder weniger unter solchen Umständen und das schon seit geraumer Zeit gehalten werden und eben auch, wenn sie selbst mit weißen Fahnen auf die Straße gehen oder Zugang zur Behandlung verlangen, die ist alles nicht erhalten. Ja, also ich will gar nicht reden von dem Nichtzugang zu Schulen und der Zerstörung von Häusern und all diesen Dingen ja noch dazu. Und so, und das ist das Empörende und da denke ich, das kann so nicht angehen, dass die EU schweigt.